Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen. Und wie immer sonntags haben wir 2 Stunden Zeit zum Reden. Und diese Zeit gehört heute einem Mann, den wir als Kommissar Alexander Bukow kennen, im Polizeiruf 110 aus Rostock, den wir erlebt haben im Oscar-prämierten Film Das Leben der Anderen. Und jetzt am Donnerstag kommt er ins Kino, ohne dass er zu sehen sein wird. Da nämlich wird der Obelix eine Stimme geben im Zeichentrickfilm Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Zu Gast im HR1 Talk ist der Schauspieler Charlie Hübner. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wie ist denn das, im Kino zu sein und doch nicht im Kino zu sein?
Super. Also, ich meine, ich bin ja nie im Kino, wenn ich im Kino bin. Aber jetzt in dem Fall ist die Ikone Obelix natürlich einfach. Also, worüber reden wir hier? Das ist Obelix. Also,
ist das eine große Auswahl? Also muss man da so richtig zum Casting gehen?
Nee, ich kriege den Anruf, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da kann ich doch gar nicht nachdenken. Natürlich probiere ich das. Und wenn es nicht geht, müsst ihr einen anderen suchen.
Probieren heißt, Sie müssen sich darauf vorbereiten.
Nee, für mich ist alles, was ich tue, immer nur ein Probieren. Und wenn die Verantwortlichen dann ihren Frieden haben, dann bleibe ich mit im Spiel und wenn nicht, dann gehe ich wieder nach Hause.
Ist es eigentlich leichter, Schauspieler vor der Kamera zu sein oder ist es leichter, vor so einem Mikrofon, so wie hier, zu stehen und einmal Obelix zu geben?
Studiosituation ist für mich immer Disziplinübung, weil ich ein unruhiger Mensch bin, körperlicher Mensch bin und auch so Hörbücher einlesen und so, musst du irgendwie die Taschen leer machen, damit man die Münzen nicht hört. Dann fängst du an zu spielen und machst du nebenbei irgendwelche Gesten, dann sagt er, ja, das haben wir jetzt alles drauf, musst du nochmal machen. So, das ist für mich immer eine Jacke, in die ich rein muss.
Sie sind unruhig, kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie sitzen vor mir so.
Das ist jetzt auch eine Jacke, weil ich weiß ja hier so die Gegebenheiten einzuschätzen und versuche das gut hinzukriegen.
Gut, mal sehen, was Charlie Hübner noch so alles ist, außer ungeduldig und unruhig. Er synchronisiert auf alle Fälle Obelix und ist ab Donnerstag im Kino zu hören. 46 Lebensjahre sitzen da vor mir und die versuchen wir irgendwie in 2 Stunden zu kriegen. Schön, dass Sie da sind.
Viel Glück.
HR1, genau meins.
Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks startet am Donnerstag in den Kinos und der Schauspieler Charlie Hübner gibt Obelix eine Stimme. Und ich sage jetzt mal, ausgerechnet Obelix, oder? Wenn ich sie angucke, da ist schon eine Ähnlichkeit.
Naja, beide 1,90 Männer eher.
Ich meinte die Nase.
Ja, eben, das geht bei der Nase los. Die kommt bei beiden vom Zaubertrank trinken. Und er ist natürlich auch ein Hühne. Er hat sich im Gegensatz zu mir gar nicht entscheiden können, wie er aussieht, weil er ist ja einfach in den Zaubertrank gefallen. Mhm. Und da sind, ich glaube, Atomenergie in dem drinne und die muss sich ja sozusagen pyramidisch aufbauen, damit er nicht vorne umfällt. So, und deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Ich meine, auch die Hose, ich würde sie auch gerne tragen.
Sie haben ja gerade schon versucht zu erklären, wenn man Sie anruft und sagt, lieber Charlie Hübner, würden Sie den Obelix sprechen, könnten Sie da auch sagen, nee, ich möchte jemand anders sein?
Kann man bestimmt, wir leben ja Gott sei Dank in einer freien Welt, da kann man ja sagen, was man will bei so einem Anruf. In dem Fall, dass ich nicht Asterix bin, das ist mir schon klar. Und Miraculix auch nicht und Majestix könnte ich mir vorstellen, aber Obelix, da kann ich einfach nicht Nein sagen, weil das muss ich rausfinden, ob das interessant ist. Und es wurde immer interessanter, weil es gibt ja eine Tradition, auch bei deutschen Sprechern zur Figur Obelix. Und als wir dann anfingen beim vorletzten Film mit der Trabantenstadt, mal ins Original reinzuhören, wo man merkte, der französische Kollege spricht das eigentlich als Riesenbaby, ohne Testosteron, ohne männliche Attitüde, sondern wirklich nur so ein riesiger alter Luftballon. Und dann dachte ich, das finde ich total interessant. Also dann versteht man noch mehr den Schmied und den Fischer, die sozusagen viel männlicher sind, wenn da in dem Dorf dieser Obelix wirklich das Riesenbaby ist. Und das macht ihn fast noch besonderer, als wenn er nur dieser Hau drauf wäre, der so, ich mach da, sondern der dann wirklich das alles so, das ganze Leben ist ein Riesenwunder. So. Und das fanden wir, auch der Kai Taschner und Milan und ich, dann so interessant.
Wer sind die?
Kai Taschner ist der Synchronregisseur und Milan Peschel spricht Asterix und dass wir gesagt haben, beim ersten Mal schon, die Spuren nehmen wir auf und die haben wir jetzt beim zweiten Mal noch ein bisschen intensiviert. Ja. Also auch Milan spricht der Asterix viel kindlicher als die Vorgänger und dann hat man jetzt, wenn man sich alle Filme anguckt, so verschiedene Angebote im Deutschen.
Also so ein Zaubertrank wäre ja eigentlich schon ganz cool, ne? Also darum geht's ja, dass der Zaubertrank der Gallier, dass die Rezeptur irgendwie weitergegeben werden soll, darum geht's in diesen anderthalb Stunden. So ein Zaubertrank wäre schon was Tolles, oder?
Naja, also klar, auf der ersten Ebene, wenn man so jetzt auch als Kind das guckt, wünscht man sich natürlich einfach so eine Potenzverstärkung in jegliche Richtung, die alle Probleme aus der Welt schafft und zwar durch eigenes Tun, aber man hat so jemand, der einem immer so eine so eine Cola wo mit was drin verabreicht oder so. Wenn man das jetzt aber, wie die den Film führen, das ist ja interessant, dass es am Ende ja gar nicht nur um den Trank geht, weil die Frauen den auch trinken dürfen und endlich auch mal die Frauen zu ihrem Recht kommen, dass sie so sein dürfen wie die Männer, was ja bei den Galliern heißt, zuschlagen. Nee, das geht ja darum auch, dass wie so die Identitätszelle an sich ist, dieser Trank. Vor allem dieses entscheidende Element, was ganz zum Schluss da reinkommt. Und dass das dann so im Handgriff irgendwo
versteckt ist. Sie dürfen das doch noch nicht verraten, wo das ist.
Was für ein Handgriff? Von der Hand? Und wer es dann auch bekommt und so. Das ist schon so toll, dass das im Laufe des Films auch immer kleiner wird. Also rein plastisch sozusagen. Wie winzig die entscheidende Essenz ist, um die es da geht. Was ist das Geheimnis des Gallierseins? Das ist schon groß geführt.
Wenn wir zwei uns darüber unterhalten, wir zwei erwachsenen Männer, dann schmunzeln wir über das, was da am Donnerstag in die Kinos kommt. Wenn ich jetzt Nachbarskinder mitnehme, ja, ne, dann sehen die das ja aber ganz anders. Ist das ein Film für Nachbarskinder oder ist es ein Film für sie und für mich?
Für alle. Also sozusagen wir Großen haben ja das Glück, dass wir jetzt schon seit Jahrzehnten
Kinder sind.
Ja, auch das ist ja auch wesentlich. Da sind wir wieder bei Obelix und Asterix. Die sind ja Kinder geblieben eigentlich. Mhm. Obelix hat ja nicht so eine klassische Biografie hingelegt, sondern der ist da reingefallen. Vielleicht ist er ein bisschen gewachsen körperlich, aber der ist eigentlich dieses Kind, nur jetzt im 45, was da in den Kessel gefallen ist. Und dass das Kind Kind bleiben muss in einem Leben, das ist das Wesentliche, glaube ich. Und für uns ist das natürlich auch die große Sorge, nach 50 Jahren gehen unsere Freunde jetzt baden. Sie werden es nicht.
Ab Donnerstag gibt es das Geheimnis des Zaubertranks, einen neuen Asterix-Film mit Obelix, dem Schauspieler Charlie Hübner. Der ist zu Gast bei uns im HR1 Talk. Der Schauspieler Charlie Hübner ist unser Gast im HR1 Talk. Heutzutage läuft also Asterix im Kino. Für die Großen und die Kleinen haben wir gerade festgestellt. Was lief denn für den kleinen Charlie Hübner in der Kindheit für Kinofilm?
Der Hirsch mit dem goldenen Geweih, glaube ich 20 Mal, die feuerrote Blume, Olsenbande, dann irgendwann auf einmal ein Film, der hieß Der Name der Rose, ich war 12. Es war wirklich so ein Trip in eine Welt. Ich habe das überhaupt nicht begriffen.
Aber man kriegt doch heute noch Gänsehaut, oder?
Ja, ich habe den dann irgendwann mal als Erwachsener geguckt und dachte, Alter, das habe ich mit 12 mir reingezogen. Ich kannte auch jedes Bild, also auch wenn der Inquisitor am Ende auf der Gabel liegt und so. Nee, also das waren so die jetzt zuerst mir einfallen. Natürlich Lollek und Bollek, der Maulwurf, Hase und Wolf in den Vorfilmen. Also schon eben dieses, was in der DDR das Kinoprogramm war für uns
Kinder. Geboren in Neustrelitz, Ende 72, um mal einzuordnen, was für ein Mann da vor mir sitzt. Also Kindheit in der DDR verbracht. Wie oft waren Sie denn im Kino? Also was für eine Freizeitbeschäftigung war das Kino für Sie?
Es war was Besonderes, aber es war keine Seltenheit. Wir hatten einen ganz tollen Kinofilmvorführer, der war früher Stadtrat für Kultur und er hat sich das dann irgendwie zu seinem Hauptberuf erkoren, Kinobetreiber zu sein, da bei uns im Städtchen. Und da gab es wirklich, ich glaube, ab Donnerstag, Freitag immer Filme.
Wenn Sie von diesem Städtchen sprechen, von Karwitz.
Na, Feldberg. Also das Städtchen ist Feldberg und Karwitz ist das Dorf, wo wir zuerst lebten. Ja.
Und in diesem Dorf habe ich schon Urlaub gemacht.
Na Mensch, also das ist schon mal, das muss ein sehr schöner Urlaub gewesen sein.
Es war ein unglaublich ruhiger Urlaub. Mhm. Und als ich mich auf Sie vorbereitet habe, habe ich gedacht, wie sah die Kindheit von Charlie Hübner da? Karwitz, Feldberg, die Eltern hatten ein Hotel, das Hotel Hollerbusch. Wie war das so? Auf dem Heimweg von der Schule mal noch eben in einen der Seen gehüpft? Oder?
Auf jeden Fall Standard. Also ab Mai, ja, man war vor allem in der Natur. Du hast die Schule und dann radelst du eben in warmen Jahreszeiten am See vorbei. In kalten fährst du auch zum See, ziehst die Schlittschuhe an, spielst Eishockey. So war es früher. Und in Karwitz, das war halt die richtige Kindheit, Vorschulkindheit. Ich kann mich da an keine Häuser erinnern, ehrlich gesagt. Also wir waren dann nur im Wald, nur auf dem Acker, nur am See.
Wenn die Eltern ein Hotel haben, wie muss man sich das vorstellen? Also morgens geht der kleine Charlie mal eben zum Frühstücksbuffet und nimmt sich was runter. Nee, mittags kommen die Freunde mit und was wollten ihr, Spaghetti oder Jägerschnitzel?
Die Eltern haben es ja nur geführt. Es war das Hotel der Reisebürokette. Es war nicht unser eigenes. Und ich kann mich an das Hotel eher auch als Spielplatz erinnern, dass man in den Treppen rumrannte, in den Bars unten. Das ist ein Riesengelände vor allem. Wir wohnten noch in der Nähe in so einem kleinen Häuschen und dieser Weg, diese 3 Kilometer von dem Häuschen zum Hotel, das war mein eigentlicher Seinsort. Da bin ich mit dem Dreirad durch Schleudersand gefahren, bergauf, bergunter, irgendwo in einer Holunderhecke hängen geblieben oder dann mit der Cousine die mich mit dem Kinderwagen, als ich noch ganz klein war, ausführen sollte und dann den Kinderwagen einfach losließ und dann schwamm ich mit Kinderwagen im See. So, das war meine Kindheit dort.
Und im Hotel ist ja so ein 24-Stunden-Job. Mhm. War das eine Kindheit ohne Eltern und mehr mit Cousine?
Also ich habe es nicht so in Erinnerung, aber ich kriegte jüngst von meiner Mutter eine Geschichte erzählt. Da war ich 3,5, mein kleiner Bruder war 1 Jahr alt und ich bin wohl in die Küche des Hotels, sie war da ja Köchin und Kellnerin, sie war die Chefköchin und ich bin rein und habe zu ihr gesagt, hallo Tante Magitta. Wenn du Heiko und mich nochmal sehen willst, musst du uns vorher Bescheid sagen und bin wieder abgegangen. So, meine Mutter war völlig entsetzt. Also erstens Tante und dann die Ansage, gib uns Bescheid, wenn du uns sehen willst. Also so die Umkehrung der Verhältnisse. Und daraufhin haben die Eltern sich ja dann noch entschieden, das Hotelleben zu lassen. Aber das ist so sozusagen sehr spät nachgereichter Eindruck dessen, dass ich als Kind wohl doch das echt mies fand, wie selten die da waren. Ne? Und dann sind sie umgezogen mit uns 2 Jahre später. Hallo Tante Magitta.
Charlie Hübner nennt seine Mutter Tante Magitta, die versteht es glücklicherweise. Also haben Sie eine Top-Mutter?
Ja, also sie war die Mutter, die einem immer am Herzen ist. Sie ist dann irgendwann sehr krank geworden, da konnte sie das nicht mehr so zeigen. Mhm. Aber bis dahin war sie, also auch auf den Fotos siehst du immer die Kinder bei der Mutter so. Und der Vater macht immer die Fotos oder steht so mit der Abstand daneben.
Und Mutter war nah?
Mutter ist Zentrum, nach wie vor.
Mhm. Der HR1 Talk mit Charlie Hübner.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit dem Schauspieler Charlie Hübner. Wir spielen Wunschmusik in dieser Sendung. Und Sie haben uns vorher gesagt, Sie möchten gerne Element of Crime mit Schafe, Monster und Mäuse hören.
Ja.
Ich habe keine Vorstellung, was jetzt gleich auf uns zukommt.
Das ist von der neuen Platte von Element of Crime und das ist für mich so ein Song, also ist ja auch der Titel des Albums und es ist einfach, ich finde ja bei Sven Regner, die Texte, die waren schon immer, hatten immer diese tolle Distanz, wie so ein Puffer zum Leben, ohne das Leben außer Acht zu lassen. Also diese Authentizität in den Szenerien, die er entwirft, ist ja sehr alltäglich und trotzdem schafft die Musik und die Art, wie er singt, ja immer so einen Puffer, dass man drauf gucken kann, wie durch so einen tollen Spiegel oder so. Und Schafe, Monster und Mäuse ist dann aber nochmal eine Schippe drüber, weil er wie so eine Abstraktion all dessen, was das Leben ist, zusammenfasst, wie so in so einem kleinen Kindertrickfilm eben. Mhm. Ich dachte eben, wenn wir jetzt über Obelix reden, dann muss ich mir so Trickfilme suchen. Und am Ende ist es ja ein Liebeslied, aber wie so ein Anti-Liebeslied. Ihm fehlt jemand und er guckt auf die ganze Welt durch diese Melancholie des Verlustes. Eben kann er gar nicht mehr sagen, das sind lustige Menschen, traurige Menschen, doofe Menschen, fitte Menschen, sondern Schafe, Monster und Mäuse und findet so Archetypen für uns. Und das hat eine große Melancholie und ist eins meiner absoluten Lieblingslieder auf der neuen Platte.
Also sind Sie und ich auch ein Schaf, ein Monster oder eine Maus?
Genau, aber wer, was, wen, für wie, warum, was hält, das behalten wir für uns.
Dann hören wir uns das jetzt an. Also Element of Crime, Sven Regner, Schafe, Monster und Mäuse für Charlie Hübner, der unser Gast ist im HR1 Talk.
Und nirgendwo wird ein Wunsch erfüllt und überall stehen die Uhren still. Schafe, Monster und Mäuse helfen mir über einen Berg aus guten Gründen und Wut. Und du fehlst mir sehr, von dir träume ich nicht mehr.
Der Schauspieler Charlie Hübner ist zu Gast hier im HR1 Talk. Ich könnte auch sagen, der Mann mit dem großen Herz. Wie viel zu groß ist es denn?
Mittlerweile gar nicht mehr. Der Körper ist ja, also sozusagen, emotional kann ich das nicht beurteilen, das muss meine Frau
also
sagen.
Emotional, definitiv. Ich kenne Sie jetzt schon eine gute halbe Stunde und ich glaube, Sie sind wirklich ein, das ist ein blödes Wort, ein Pfundskerl, ein netter Kerl, ein friedlicher Kerl.
Ein guter Begriff, ne? Pfundskerl ist ein super Wort.
Ja. 1,92 groß, wie schwer?
Ja, 110, nee, 105 mittlerweile nur noch.
Ja. Also ein Pfundskerl mit einem inzwischen intakten Herzen, oder?
Ja, schon seit über 20 Jahren. Es war so eine wachstumsbedingte. Ich habe ja früher Sport gemacht und da ist die Pumpe irgendwie schneller gewachsen als der Körper. Mhm. Ich musste dann einfach Beta-Blocker nehmen, damit ich mich nicht immer gleich so hochpushe.
Und dann wären Sie womöglich ein hervorragender Leichtathlet oder Handballer?
Handballer oder es war beides im Pott und das hat sich dann nicht mehr entscheiden dürfen, weil ich dann aufhören musste. Mhm. Also ich bin sehr schneller 100-Meter-Läufer gewesen, guter Weitspringer.
Wie schnell?
Ein Rekord war 10,9 im September 89 und sonst zwischen 11 und 12. So, aber 10,9 war richtig, wo ich selber dachte, die Uhr war nicht richtig eingestellt.
Dann
mit
Sie,
16.
Wären Sie schneller gewesen als ich. Wir sind ein gutes Jahr auseinander. Also Sie sind so ein gutes, ja, Sie sind ein gutes Jahr älter als ich. Wir sind beide aus dem Osten. Wir hätten uns nicht gemocht, weil Sie schneller im Ziel gewesen wären als ich.
Sehr lustig.
Wie bitter war das denn, als da jemand kam? Also ich hatte das, ich bin 1,93 groß. Ich war Turner als Kind. Und da kam irgendwann jemand, als ich so 9 war oder so, und sagte, Marco, das wird nichts mit dem Turnen. Du musst dir was anderes ausruhen. Bei Ihnen kam jemand und sagte, Charlie, das wird nichts mit diesem Rennen und Handball und so. Dein Herz macht das nicht mit. Wie bitter war das?
Es war in den ersten, ich sag mal, 6-7 Monaten richtig fatal. Also wie das junge Leben ist am Ende, so vom Gefühl.
Ich habe nichts mehr zu tun.
Nee, man liegt so rum im Internat da bei der Penne und guckt an die Decke und denkt, was, ja, mach doch Journalistik. Ja, was ist, ach nö. Dann Lehrer, wir brauchen Lehrer. Carsten, wir brauchen Lehrer. Nö, Lehrer. So nichts machen. Und dann war tatsächlich die einzige Rettung war dieses Theater, weil das fand ich irgendwie so, das kannte ich gar nicht. Die mir am coolsten gefielen im Jahrgang, hingen immer im Theater ab. Dann bin ich da mitgegangen und habe richtig eine Welt entdeckt, die mir wirklich bis dahin verschlossen war und war, wie konnte die ganze Energie an Sehnsucht und Ideal einfach dann da mit rübernehmen.
Und es ging ja dann über die Schauspielschule in Rostock, meine ich, die dann irgendwann abgewickelt wurde, an die Schauspielschule Ernst Busch nach Berlin Anfang der 90er.
Das war, ich meine, aus heutiger Sicht das Größte, was mir passieren konnte. Berlin war wirklich ein heißer Theaterstandort. Castorp fing gerade an, Andrea Breth war nur an der Schaubühne, DT hatte noch die ganzen Oststars, Gorki-Theater war noch unter Hetterle. Es war so viele verschiedene Arten, Theater zu machen. Das schult so ein junges Hirn und so ein junges Herz. Mhm. Und ich glaube, also in Rostock, weiß ich noch, da sagte eine Sprecherzieherin, also sie hatte selten so einen Bauern auf der Bühne gesehen, den man zuhören konnte.
Ach so, und das fand sie ich hat den Bogen noch gekriegt.
Naja, weil sie sagte, so, sonst kommen ja die Bauern, aber du kannst nicht zuhören. Aber dir Bauern konnte ich irgendwie zuhören. Und vielleicht ist das so die erste Tür gewesen, dieses, du kommst ja vom Land, vom Sehen, David Striso, mit dem habe ich ja auch studiert, da saß ich in seinem Vorsprechen, David hat auch noch richtig so gesprochen und hat die Zeit zum Stehen gebracht, weil er das übliche bürgerliche Theater überhaupt nicht bedient hat, sondern er hat uns zum Lachen und zum Heulen gebracht.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, dann hat jemand gesagt, so Carsten, ne? Weil eigentlich heißt Charlie Hübner ja Carsten Johannes Markus Hübner. Wann sind die drei schönen Namen abhanden gekommen?
Mit 8, hat mir mein Bruder letztens endlich mal erklärt. Es gab bei uns im Dorf zu DDR-Zeiten einen Pflegeheim für Leute, die sozusagen nicht alleine leben konnten, die geistig durcheinander waren, so seelisch durcheinander waren, geistig vor allem. Und da hatten wir einen Typen, der sah aus wie Charlie Chaplin und hieß bei uns Kindern Charlie Hut ab. Mhm. Und das Ritual mit ihm war, wenn du als Kind gesagt hast, Charlie Hut ab, dann hat er seinen Hut abgenommen und hat dann gesagt, an Weihnachten kommt der Osterhase, an Ostern der Weihnachtsmann, die Pfingstochsen kommen gar nicht mehr. Und dann hat er den Hut wieder aufgesetzt. Und der zappelige Carsten hatte dann die Idee, mal gucken, ob der nur den Hut abnimmt oder ob er auch die Jacke auszieht. Dann hat er die Jacke ausgezogen. Vielleicht zieht er auch das Hemd aus. Dann hat er auch das Hemd ausgezogen. Vielleicht zieht er auch die Schuhe aus. Dann hat er auch die Schuhe ausgezogen. Alles Kinderhort, ne? 40 Kinder gucken, immer mehr kommen dazu. Da ist ein alter Mann, der sich gerade auszieht. Und der kleine Carsten, Charlie, zieht die Hose aus. So. Und dann kam die Erzieherin und hat furchtbar geschimpft und dem armen Mann wurde geholfen und ich wurde eingesperrt ins Zimmer und musste Strafe sitzen am Nachmittag. Und zur Strafe wurde mir von den Kindern der Name Charlie erteilt, im Sinne von, ja, jetzt heißt du so wie der Verrückte. Ich aber, der mit dem Namen Carsten nie was anfangen konnte, dachte, die Lösung ist gefunden. Ich heiße ab jetzt Charlie. Und das hat mir mein Bruder letztens brühwarm erzählt. Und dann dachte ich, ja, so ist das gewesen.
Charlie, kleine Musikpause.
Ja, sehr gut.
HR1 Talk ist hier. Polizeiruf 110, das Leben der anderen, da war Lady Kracher auch noch mit Anke Engelke, alles Produktionen, bei denen Sie mitgemacht haben. Charlie Hübner, der gerade erklärt hat, wie aus diesem Carsten Johannes Markus eben Charlie wurde. So eine Grundlustigkeit haben Sie also. Also Lady Kracher muss Ihnen leicht gefallen sein, oder?
Ja, also das bei Lady Kracher war es so, ich kannte das gar nicht, weil ich kein Fernsehgucker bin. Ich kannte aber Little Britain und diese Serie hat mich, so wie SketchUp ganz früher, umgehauen, weil jemand innerhalb von 20 Minuten 8-9 verschiedene Menschen spielt.
Sie haben Anke Engelke vorher nie im Fernsehen gesehen?
Nee, weil ich keinen Fernseher. Ich hatte als Studenten Fernseher, ohne Fernsehanschluss habe ich Videos geguckt. Und ansonsten hatte ich nie einen Fernseher. So, und auf einmal, ja, ich weiß, ich habe es dann ja alles nachgeholt und weiß, was ich verpasst habe. Aber dann habe ich in Zürich Theater gespielt und kriege den Anruf, Anke Engelke möchte dich gerne casten für Lady Kracher. Und dann gab es ja schon Netz, dann habe ich mir das angeguckt und dachte, das ist ja krass, das ist ja sowas wie Little Britain. Das ist ja cool, wer ist denn das? Das ist ja toll. Und dann wurde mir gewahr, wen ich da vor mir habe. Dann wurde mir auch gewahr, dass wir sie heimlich früher in den Sommerferien im ZDF-Fernsehen gesehen haben mit Benny, diese Sommertournee oder wie das
die hat er so moderiert.
Da war sie noch selber, ich glaube, so 12, 13.
Ja.
Da habe ich Anke schon gesehen. Naja, und dann sind wir da hingefahren zum Casting und dann...
Also Lady Kracher haben sie gemacht, da kenne ich sie auch. Und dann kam irgendwann dieser Kommissar dazu, Alexander Bukow im Polizeiruf 110. Sie waren beim Das Leben der Anderen, Oscar-prämierter Kinofilm dabei. Wie kommt man denn von dieser, ich sag mal, von der lustigen Couch neben Anke Engelke fast nach Hollywood?
Also dann kommt Bukow, das ist ein Angebot des NDR gewesen. Das war toll, vor allem mit Anneke. Also ohne Anneke hätte ich es auch nicht gemacht.
Anneke Kim
Sahnau.
Sahnau, genau. Hm.
Und Leben der Anderen war vorher und war ein klassisches Casting. Und es hieß eben Uli Mühe. Und ich dachte, Uli Mühe jetzt nochmal, wusste man ja nicht, dass er so früh stirbt. Aber mit Uli Mühe spielen ist einfach für einen jungen Burschen nicht uninteressant.
Und guckt der junge Bursche den älteren Herren dann so in den Werkzeugkasten?
Also wenn sie einen reingucken lassen, ne? Ich bin so, dass mich das dann interessiert zu gucken, wie so jemand so agiert, wie der sich in so einen Tag auch reinbegibt. Ulrich Mühe, der war dann einfach diese 3 Tage extrem hochkonzentriert. Für mich auch erstmal nicht erreichbar. Und ich dachte, oh Gott, der findet das alles grauenvoll, was ich mache.
Dann lassen Sie mich mal bitte in Ihren Werkzeugkasten akustisch gucken, wenn Sie sich auf Honka, auf diesen Prostituiertenmörder, den es wirklich gegeben hat in Hamburg, vorbereiten, den Sie dort auf der Bühne gerade spielen. Wie werden Sie zu diesem bösen... zurückgebliebenen Menschen?
Naja, das Interessante bei Honka war, dass der aus Leipzig kommt. Das ist ein gebürtiger Nordleipziger, also so ein Arbeiterkind aus der Nordstadt. Und da mein Vater Sachse war, hatte ich erstmal Zugang zu dem Sprachraum. Dann habe ich mich mit alten Leipziger Freunden getroffen. Dann liest du, der Kiefer war kaputt, die Nase war kaputt. Das ist irgendwie so einzubauen. Wir brauchen ein Gebiss. So fügt sich das so zusammen.
Also Sie packen sich in der Maske auch ein anderes Gebiss in den Mund.
Der hat richtig so, der hat immer so feuchte Aussprache gehabt. Der konnte nicht mehr normal reden. Mhm. Und dann war es jetzt einfacher in so einer Show, dass dir doch irgendwie geholfen wird, als wenn ich es einfach immer alles aus mir rausführe.
Können Sie denn, wenn Sie Honka sind, wenn Sie verkleidet oder angezogen und hergerichtet sind für den goldenen Handschuh, können Sie noch als Charlie Hübner eine Cola bestellen?
Ja, mache ich bei jeder Vorstellung. Ist ja auch schön, dann trifft man die Kollegen da in der Kantine und die sind alle aus wirklich sehr zerstört. So. Und dann trinkst du noch eine Cola und das ist unser Leben, das ist unser Spaß sozusagen. Ich versuche das immer zu vergleichen mit Leuten, die besonders doll BMX-Fahrrad fahren können oder tolle Fußballer. Ich war ein paar Mal beim FC Barcelona im Stadion. Man kennt das ja so von internationalen Spielen, dass die dann immer nochmal so doll rennen müssen oder so Gymnastik machen müssen, die Spieler. FC Barcelona, Messi und Co., Iniesta, Xavi, die gehen auf das Spielfeld, stellen sich einen Meter Kreis, so 5 Leute und spielen 20 Minuten One-Touch und am Ende steht der eine am einen Spielfeldrand, der andere am anderen. Und das Einzige, was die machen, ist, sich diesen Ball immer mit einer Berührung weiterspielen. Wie die Kinder.
Das ist aber Sinn und Zweck von Fußball.
Das ist so. Und so ist das bei uns letzten Endes auch. Der Text ist der Ball und wie du jetzt mit dem Ball umgehst und was du dir selber noch für ein T-Shirt anziehst, das ist sozusagen das Drumherum. Aber das ist unser Ding letzten Endes.
Charlie Hübner im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Und noch bis 12 ist der Schauspieler Charlie Hübner zu Gast, der ab Donnerstag im Kino zu hören sein wird, weil er Obelix spricht, im neuen Asterix-Film. Ab Donnerstag also Gallia im Kino und im Herzen ein Norddeutscher. Kann ich das so sagen?
Na, ich war mal ein paar Jahre in Frankfurt, das fand ich auch toll.
Sie waren am Theater, am Turm?
Und am Schauspielhaus auch.
Ja. Wie viele Jahre?
Insgesamt lebte ich 7 Jahre in Frankfurt und habe in Sachsenhausen angefangen, war dann in Bornheim, Bockenheim und Sachsenhausen wieder.
Was ist denn so die schönste Ecke in Frankfurt?
Also letzten Endes mochte ich sehr in Bornheim, da Merianplatz, das Ganze gewesen. Da gibt es auch dieses tolle Café, also wo richtig so der Kaffee geröstet wird mit so einer kleinen Backstube. Da haben wir mal abgehangen. Und in Sachsenhausen mochte ich es eigentlich immer nur dann direkt um die Museen herum. Das andere wurde mir dann zu bürgerlich so schnell. Ne?
Wie sehr hat Sie denn das Theater am Turm nach vorn gebracht?
Das weiß ich nicht. Also das war für uns, wir waren Anfänger, wir kamen aus Berlin, aus diesem 90er-Jahre-Berlin, wo man nicht weg wollte. Und dann war diese Westmetropole Frankfurt, die ja damals kulturell auch noch ein bisschen bedeutsamer war als heute, durch diese tollen 80er-Jahre unter Hilmar Hoffmann, war das so eine interessante Alternative. Auf einmal war man im Kapitalismus. In Berlin war es ja nicht wirklich im Kapitalismus angekommen durch die Wiedervereinigung, weil Berlin so aufgebrochen war. Und in Frankfurt, da stehen diese Banken, da hast du diese Heroin neben der Deutschen Bank und so. Und die ersten anderthalb Jahre habe ich echt gebraucht, um irgendwie mich zu orientieren, weil es so anders war als alles, was ich kannte. Hm. Auch Appleboy und grüne Soße und alles so eine ganz eigene Art von...
Da haben Sie uns, zwei leckere Sachen genannt.
Was bei uns Kassler ist, heißt auf einmal Ripsche und so. Naja, und dann hatte ich über den Dreikönigskeller und Goldfinger und so Clubs, die alle nicht legal waren damals, kriegte ich einen Zugang zu so einer anderen Ebene in Frankfurt. Und ab da an fühlte ich mich sehr, sehr wohl.
Und wir fühlen uns sehr wohl, dass Sie bei uns sind. Noch eine ganze Stunde bis 12. Der Schauspieler Charlie Hübner im HR1 Talk. Der Schauspieler Charlie Hübner ist ein Kind der DDR, 72 in Neustrelitz geboren. Sie waren also so 16, 17 zur Wende, die Schule in der DDR und Ausbildung in ganz Deutschland. Welche Vor- und welche Nachteile hat das eigentlich?
Naja, ich habe ja keinen Vergleich, aber wir sind sozusagen nicht mehr in die Not gekommen, mit 18 zu sagen, wie viele Jahre gehst du zur Armee?
Vier.
MFS? Machst du ja oder nein?
Ministerium für Staatssicherheit.
Ja. SED ist doch klar, ne? Als Parteikind klar, dass du in die SED eintrittst. Nee, ich will nicht, Papa. Das ist mir alles erspart geblieben, durch, dass ich 72 geboren bin und 89 die Mauer fiel.
Der Segen des Jahrgangs.
Aber wirklich, ein Jahr früher, ich kenne Kollegen, die sind 71 geboren, die standen 89 bei ihrem Grundwehrdienst dann auf einmal bei den Demos ihren Mitschülern gegenüber. Ne? Und das ist einfach eine Gnade der späten Geburt. Und ansonsten ist diese Erfahrung bis zu dem Lebensalter in so eine Struktur, du nimmst das ja als Kind nicht, du stellst das ja nicht in Frage, das ist ja einfach da und du hast ja eh immer Mama und Papa als Referenzen, ob die lieb sind oder nicht lieb sind. Und Lehrer sind auch heute streng und es war ja außer Frage, dass man eben keinen, also ich war nicht in der Kirche, also war klar, ich trage ein blaues Halstuch, ich trage auch ein rotes Halstuch.
Für Jung- und Thälmann-Pionier?
Genau, und das Blauhemd war für mich auch erstmal out of discussion, weil ansonsten hätte ich ordentlich Trouble gekriegt und ich sah gar keinen Grund, deswegen Trouble zu kriegen. Ich wollte Mädchen und Heavy Metal hören, das waren meine wichtigsten Themen.
So. Hatten Sie lange Haare?
Naja, bis zur Schulter nicht wirklich lang, das ist, war ein Riesenthema, die überhaupt sozusagen und länger wachsen lassen zu dürfen.
Und Mutter und Vater, Oma, Opa, die Nachbarn haben gesagt, Carsten, hör doch auf damit.
Nein, wir hatten eine richtige Rocker-Gang, so Altrocker, also Led Zeppelin, Deep Purple so. Die waren als Gesichter bekannt im Ort mit Military-Jacken und Jeans. Also wir waren schon so geschützt von so einem Schatten. Mhm. Nur dass ausgerechnet jetzt die beiden Parteikinder auch in diesen Schatten springen, das ist natürlich echt schwierig auszuhalten.
Das, was früher also... Ich nenne es mal so ein bisschen so Teenie-Rock'n'Roll war, also Heavy Metal, lange Haare, hat sich ja heute verändert. Ihre Heimat, ich sag mal dieser Norden, der ostdeutsche Norden hat sich verändert. Wie gern oder ungern sind Sie denn noch dort?
Ich fahre total gern nach Hause. Es ist einfach der einzige Ort, den ich kenne, innerhalb Deutschlands zumindest, wo ich mit so einem Weitblick in der Landschaft so viel Ruhe höre.
Also in Feldberg.
Ja, diese Stille, die es bei uns gibt, weil die Autobahn ist nicht da, es gibt... keine ICE-Trasse, es gibt ab und an mal einen Flieger, der von Frankfurt nach Nordkorea fliegt oder so, Südkorea, ja. Also sehr weit oben, ansonsten hast du auch keinen Jetstream. Diese Art von Stille, die merke ich immer, wenn ich da bin, wie sehr ich die brauche. Das ist einfach dann wie die Rückkehr zu so einer intuitiven Wurzel oder so.
Wenn es dort so still ist, warum ist es denn im Allgemeinen dort so laut, naja, so laut ist, von rechts?
Ja, es ist... einfach, da ist eine Graswurzelarbeit gemacht worden von einer Partei, die NPD heißt, von rechten Kameradschaften, die sehr schnell nach der Wende sich da ja nicht nur in Mecklenburg, auch in Sachsen-Anhalt und Sachsen-Thüringen einfach da breit gemacht haben. Und ich glaube, das war nie ganz weg. Der Rassismus der Hitlerzeit und auch diese Vorbehalte gegenüber dem Fremden, das ist nie ganz so eine Entnazifizierung im in so einer Mentalität hat nicht überall stattgefunden. Okay, das ist jetzt aber schon wieder, geht schon wieder in Philosophie.
Verstehen Sie die Frage nicht falsch, aber Sie sind ein Kind des Ostens, Sie kennen sich dort aus. Haben Sie auf eine gewisse Art und Weise irgendwie Verständnis für das, was da passiert?
Naja, das ist, oh Gott, in so einem Rahmen immer, da muss man eigentlich weiter ausholen. Es ist in dem Moment, wo jemand was verliert und sich einer kommt und per Gewalt ermächtigt, für dich Verantwortung zu übernehmen, dich an die Hand nimmt, indem er Gewalt androht, da gab es ja richtig Radikalität zwischen rechten Jugendbanden und den anderen. Also alle, die nicht rechts waren, kriegten es ja auch ab. Auch die Depeche Mode Popper und Duran Duran Typen so, ja. Und du musstest dich auf einmal damit konfrontieren, mache ich mit bei der Gewalt und kassiere das so ein, dass ich dann selber auch Gewalt ausübe, oder stelle ich mich dagegen, dann wurde es da einfach mächtig verdroschen. So. Mhm. Und das hat sehr früh stattgefunden. Das war wie so eine Raumgewinnung. Und wenn dann die NPD ein Bürgerbüro aufmacht, dann anklammern und in Arbeitslosengeld fragen hilft und so, dann entsteht auf so einer ganz anderen Ebene, entstehen soziale Verbindlichkeiten, die gar nicht parteipolitisch sind, am Ende sich aber parteipolitisch zeigen. Und dann hast du auf einmal, ups, einen Rechtsruck, der aber gar keiner war, sondern Ressentiments gibt es schon vor dem Zweiten Weltkrieg da, die eindeutig rassistisch sind.
Charlie Hübner ist zu Gast im HR1 Talk, berichtet über das, was in seiner Heimat im Osten, Norden passiert. Und Sie haben gerade angesprochen, die Duran-Duran-Jungs oder Hörer?
Boys. Duran-Duran-Boys.
Dann hören wir jetzt den nächsten Musikwunsch von Ihnen, Wild Boys von Duran Duran. Ich finde den Anfang am schärfsten. Charlie Hübner ist im HR1 Talk. Der Fragebogen jetzt für Sie. Das ist dieses schöne Spielchen Halbsätze von mir und Sie machen sie bitte zu Ende. Das kriegen wir hin, oder?
Ja, versuchen wir erstmal.
Mein liebstes Privileg als dann doch sehr bekannte Person ist?
Unbeobachtet an der Elbe spazieren gehen.
Ist das wirklich? Sie können nicht mehr unbeobachtet gehen.
Es gibt Momente, wo es passiert, ja, wo es gelingt. Es gibt so Tageszeiten, wo man...
Und dann freuen Sie sich drüber?
Ja, es ist schon schön, einfach dann auch mal nicht über die Arbeit zu sprechen.
Ich hasse es, wenn...
Wenn man über die Arbeit spricht.
Von meinem Sohn lerne ich jeden Tag das?
Authentisch sein letzten Endes. Er ist in seinen Gefühlen so authentisch, das ist richtig gut.
Wie alt ist er?
11.
Mein liebster Ort ist?
Eigentlich letzten Endes ist Wasser totale Grundbedingung. Weites Wasser und weiter Blick, das ist schon das A und O, mit Stille.
Mhm. Scheint Ihren Augen auch gut zu tun, Sie tragen keine Brille.
Nee. Naja, ich bin weitsichtig tatsächlich. Jetzt im Alter, also jetzt mit 47 geht's los, dass in der Nähe ich jetzt, also das dauert lange, bis ich in der Nähe scharf sehe.
Und dabei hält er sich die Hand vor die Nase, um es zu imitieren. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Was jetzt? Früher 2,70. Ne, waren es 2,70?
Wann früher?
DDR-Zeiten? Ich glaube 2,70 oder 2,90.
Ich habe darauf gehofft, dass Sie sowas sagen. Dass wir mal sagen können, dass was 125 Gramm Kaffee...
Festpreisbindung.
8,75 Mark gekostet.
Genau.
125 Gramm.
Ja.
8,75 Mark. Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass man die Diversität, die Vielstimmigkeit aushalten muss. Aber aushalten heißt ja eigentlich nur mitmachen.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe,
meine Frau.
Sie sind mit einer Schauspielerin verheiratet. Mhm. Seit 6, 7 Jahren?
Seit 6 Jahren verheiratet, seit 8 Jahren zusammen, ja.
Gibt es Momente, wo Sie zu Hause beide festlegen müssen, wir reden heute nicht über den Regisseur, wir reden nicht über Filme und wir gucken jetzt auch nicht einen Kinofilm, wo wir finden, dass das Mikrofon von links oben dann doch ins Bild ragt?
Nee, aber wir haben gar nicht das Problem. Wir reden insgesamt sehr wenig über die Arbeit, es sei denn jetzt, wie gerade, wenn dann so Endproben waren für Lina. Ansonsten reden wir viel mehr über unsere Urlaube und wo wir abhängen wollen und so. Das ist schon, wir sind da Gott sei Dank nicht so obsessiv zu Hause.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Bücher.
Wo und wann?
In Berlin, während des Studiums, massiv.
Also Bücher, auch noch nicht mal eins.
Nein, viele Bücher.
Wie haben Sie
die Polizei hat mich dann auch erwischt, also es ist auch sozusagen alles festgehalten in den Büchern. Es gab damals ja noch nicht überall diese Kameras und so, es gab ja noch richtig Privatdetektive. Und da, wo sie mich dann erwischt haben, nach 4 Jahren, glaube ich, über die Unibuchhandlung am Alex, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, da wo diese berühmte, die Ur-Berliner Kirche. Und man ging dann rein und das waren über mehrere Etagen und dann habe ich mir die Bücher, die ich brauchte, die habe ich dann so von oben nach unten nach und nach immer wieder in die Regale rein und raus und wirkte so erstmal äußerlich wie so ein viel beschäftigter, viel interessierter Leser und habe aber nach und nach so ein Chaos hergestellt, weil ich irgendwann die Detektive auch kannte, dass ich so wirkte, wie das mich viel interessiert und währenddessen rutscht immer eins in die Aktentasche. Das hat ein paar Jahre echt gut geklappt. Irgendwann hatten sie mich erwischt, also raus und man kannte sich schon vom Sehen und man wusste, das Spiel beginnt von Neuem. Und dann hat der eine einfach so getan, als dass er jetzt rausgeht. Und ich dachte, okay, er ist weg, jetzt gehe ich wieder. Ich bin raus und dann steht da vor mir, endlich haben wir sie. Und aber Hausverbot. Ich durfte nie wieder in die. Und mit Foto und richtig so.
Mein Glück ist?
Meine Frau.
Beim Essen Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese.
Sind Sie ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer?
Frühaufsteher.
Wann?
Zwischen 6 und 7, ob ich will oder nicht. Das ist furchtbar.
Taxi oder Straßenbahn?
Taxi.
Zu Hause Hausschlappen oder Straßenschuhe anlassen?
Mit Lammfellschlappen, ja. Ich kriege so schnell kalte Füße und da ist immer gut Lammfellschlappen, ne?
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Weiß ich, unten links steht Lutz Seiler, Kruso.
Bezahlt oder geklaut?
Bezahlt. Seitdem nicht mehr geklaut. Unten rechts weiß ich gar nicht.
Im nächsten Leben wäre ich gern?
Schauspieler.
Und ich würde gern mal einen Abend verbringen mit?
Oh Gott, das sind ja mit Harald Schmidt mal wieder.
Ja, ihr trefft euch ab und an mal, oder?
Nein, wir haben uns kurz getroffen, einmal da war ich bei ihm in der Show, dann haben wir bei Tim Thaler gedreht, aber ich fühle mich immer sehr beschützt durch das, was Harald Schmidt, egal in welcher Form er sich äußert, das ist für mich immer wie Labsal, weil er einem hilft, diese Welt zu verstehen. Das ist echt toll.
Toll, dass wir den Fahrerbogen durch haben. Vielen Dank. Charlie Hübner ist im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit dem Schauspieler Charlie Hübner. Ich würde gerne kurz mit Ihnen über Feine Sahne Fischfilet reden. Diese Polit-Punk-Band, sagte Wikipedia. Sie haben über den Frontmann, muss man sagen, Jan Gorko, Monchi genannt, mal ein Porträt gemacht. Da war diese Diskussion Ende des vergangenen Jahres noch gar nicht da, dass das Konzert dieser linken Band in Dessau am Bauhaus abgesagt wurde, weil Rechte angekündigt hatten, richtig zu protestieren. Das lief in den Nachrichten hoch und runter. Und als ich mich auf Sie vorbereitet habe, habe ich gedacht, wenn Sie als Intendant des Konflikts hätten entscheiden müssen, was hätten Sie gemacht?
Man kriegt ja immer nur die Blüten mit bei solchen Sachen. Aber hinter jeder Blume steht ja auch eine Wurzel und ein Stängel. Aha. Und Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus auftreten zu lassen, finde ich völlig gaga. Klar, wenn man es schrotten will, sollte man sich, weil es einfach Punk-Konzert ist. Mhm. Oder wollten die da ein Unplugged-Konzert machen? Das habe ich mich als erstes gefragt. Was haben die sich denn gedacht? Das Schlimme an der Affäre wurde, dass die erste Überschrift, die Spiegel Online tickerte, AfD und CDU sagen Feine Sahne Fischfilet-Konzert ab. Also es war auf einmal eine parteipolitische Entscheidung. Das Bauhaus versuchte dann rückzurudern, sagte, nein, das ist ein Stiftungsdings und wir haben da Bedenken mit dem, wo ich sage, das müsst ihr doch alles vorher klären. Die Band ist so im Fokus.
Sie haben Jan Gorko porträtiert für einen Film über den Frontman.
Genau.
Was haben Sie da für einen Mann kennengelernt?
Also es ist ein ganz leidenschaftlicher Mensch mit einem wilden Herzen, der das Herz am richtigen Fleck hat und wirklich unfassbar sozial gepolt ist. Er ist eine Führungsfigur, er ist jemand Außergewöhnliches von klein auf, der ein bisschen Obelix-mäßig wirklich in so ein Fass gefallen ist, aber eben die Asterix'sche Schleue dazu hat und der muss sich ausdrücken, das ist richtig neat. Und er hat Gott sei Dank dieses Ventil der Band gefunden. Er hat ja vorher auch bei den Ultras das versucht, das ging ja alles ordentlich, wurde ja dann alles strafrechtlich, aber bei der Band hat er einen Ort gefunden, wo ihm auch seine Heimat, das Interessante bei denen ist, die wollen eigentlich zu Hause sein, die wollen doch ihre Heimat verteidigen, also es ist eigentlich sowas, was die Rechte für sich in Anspruch nimmt, sind aber total libertin, offen, sind für Kommunikation, für miteinander das Leben gestalten in all seiner Vielfältigkeit. Und deswegen sind die besonders so.
Ich finde total schön, Sie haben gerade so eine Handbewegung dazu gemacht, so den Daumen und den Zeigefinger zusammengenommen, so zu diesem, es gibt ein Emoji dazu, so besonders.
Besonders.
Machen Sie dieses Zeichen auch für Udo Lindenberg? Den haben Sie vielleicht gewünscht.
Der ist auch besonders.
Ja, natürlich.
Udo Lindenberg, was der geleistet hat für die deutsche Popkultur und Unterhaltungsindustrie, ist wirklich gigantisch. Das war mir bis zum Hörbuch nicht klar. Jetzt ist es mir klar.
Und dann spielen wir den jetzt für Sie. Wotan Wahnwitz.
Wotan Wahnwitz, Udo Lindenbergs Reprise auf seinen Vater.
Ab dafür.
Wahnsinn und Genie gehen Hand in Hand. Dieser Taktstockmeister war auch dafür bekannt. Stand er da mit wirrem Haar, dem Herzinfarkt verdächtig nah.
Carsten Johannes Markus Hübner ist zu Gast, um das nochmal zu sagen. Das ist nämlich der richtige Name, der bürgerliche Name von Charlie Hübner. Wir haben vorhin schon geklärt, wie es zu diesem Charlie kam. Völlig verrückt. Sagt irgendjemand noch Carsten?
Meine Schwester. Früher war sie eine der ersten Charlie-Sagerinnen, sie ist jünger. Jetzt, wo alle Charlie sagen, sagt sie gerne Carsten und die Nachbarn, also bei uns im Ort.
Und Vater hat es wahrscheinlich auch gesagt.
Ja. Ja, ja, bis zum Ende, immer Charlie. Charlie, mein Charlie.
Bis zum Ende, sagen Sie, also Vater ist verstorben inzwischen. Haben Sie Ihre Liebe zu Ihrem Vater jemals hinterfragt, als klar war, Vater war ein Stasi-Mitarbeiter?
Nein, das sind ja zwei, drei Paar Schuhe. Das eine ist ja, dass er der Vater ist und das ist ja über den Tod hinaus. Man hat nur den einen und im Idealfall kennt man ihn, das ist bei den meisten so gegeben. Und das ist ja eine ganz, schon mal an sich eine sehr besondere Beziehung. Vater-Sohn ist einfach eine besondere Beziehung. Das Zweite ist, dass wir beide es schwer hatten miteinander, weil ich ein windiger Teenager war, der einfach feurig war und los musste und diese Vaterfigur sehr früh als Vaterfigur in die Ecke gestellt hat. Und das hat ihm natürlich furchtbar wehgetan, weil als ich in dem Alter war, da fing er eigentlich an, sich erst an für uns Kinder zu interessieren. Der konnte mit uns Kleinkindern nicht viel anfangen. Das mit der Stasi, das war für uns keine Überraschung. Es war nur echt an der Zeit, dass es rauskommt. Uns war klar, dass der IM war, weil der war Stadtrat für Kultur, der war Hotelier, der war stellvertretender Bürgermeister, der musste mit dem MFS zu tun gehabt haben, sonst wäre all diese Posten nicht gewesen.
Diese Nummer, dass es eigentlich nur noch raus musste, das war eine Situation, wenn man sich auf sie vorbereitet, kommt man dorthin. Er hat es rausgelassen, nachdem sie gemeinsam die Premiere zum Oscar-prämierten Film Das Leben der Anderen gesehen haben.
Ja, der war total aufgeladen. Ich hatte ihn irgendwann vor den Dreharbeiten, waren wir spazieren da in Feldberg und ich, du, da ich soll jetzt so ein Stasi-Fuzzi spielen und wie kam die denn so, wie man das so macht, wenn man das nicht kapiert? Wie kam die denn auf einen zu und dann, wie, was spielst du denn da? Und dann habe ich ihm das so versucht zu umreißen und ab dann wollte er ganz viel wissen, wann der Film kommt, wann er nur fertig ist und mein Bruder und ich immer so Augenknippern, naja, ist auf jeden Fall sein Thema und es dauerte dann lange, bis der Film fertig war, fast 2 Jahre und dann saßen wir in der Stritz im Kino, dann war so ein Empfang für den Sohn der Heimat und er stand den ganzen Abend hinten in der Ecke mit Mutter. Und ich dachte, weil das war eigentlich jemand, der immer die Mitte gesucht hat. Und dann sind wir endlich los. Und im Auto war dann so Stille. Man verließ die Kreisstadt, man fuhr durch die dunklen Alleen. So eine romantische deutsche Stimmung. Und auf einmal kommt so wie so ein Plop. Also wir hatten nicht so eine Kamera wie hier in dem Film. Dann war's, dann hat er es berichtet, dass er 56 eben da in Ahrenshoop Kulturpolitiker werden konnte, aber nur unter der Bedingung, wenn er IM ist, nur um das zu wissen, weil der Johannes R. Becher, erster Kultusminister der DDR, Stammgast in Ahrenshoop war. Und da war natürlich immer die Angst im neuen jungen Staate, dass da Zuflüsterer, Alte aus dem Westen kommen. Und da brauchte es jemanden, der berichtet, wer da auftaucht, nackt am Strand. Und da hat der 23-jährige Hannes Hübner, das ist ein sehr, also wenn es nicht so ernst wäre, oder es ist auch lustig, das zu lesen. So,
aber haben Sie die Stasi-Akten inzwischen durchgelesen?
Wir haben jetzt, und wir ackern uns gerade durch, wir sind mittendrin und es ist nichts passiert, wo ich jetzt hier in der Öffentlichkeit sagen müsste, ich muss mich irgendwo entschuldigen, überhaupt nicht. Also er hat jetzt, bis jetzt haben wir nichts gefunden, wo man sagt, oh, Heide Witzka. Das Komische ist nur, du kannst ja schreiben, A geht mit B nach C, oder du schreibst, der seltsame A geht mit der hotten B zum blöden C. Also du attribuierst die Sachen. Und diese Sprache, die da auftaucht, die da durchschimmert, das berührt einen als Sohn auf einmal auf so einer ganz unangenehmen Ebene. Das würde ich gern verstehen, ob er das war, ob das ein Teil von ihm ist als Person, dieses, ja, ich nenne es jetzt mal klebrig, oder ist das unter Druck entstanden? Das würde ich gern kapieren.
Wahrscheinlich, also um das nochmal zu sagen, hier sitzen zwei Kinder des Ostens gegenüber, wahrscheinlich will man es ja auch kapieren, weil man wissen will, was hat er eigentlich alles getan, um mir auch eine so gute Kindheit zu verschaffen?
Na, also, oder nicht, ne? Also weiß man ja nicht, das weiß man eben nicht, genau. Aha. Und das, ich merke jetzt, nachdem man so nach fast 10 Jahren endlich da mal reingeguckt hat, in diesen Quatsch.
In diesen Quatsch.
Ich sage jetzt absichtlich Quatsch, weil es ist, wir haben jetzt mit keiner Grenztötung zu tun und auch es wurde keine Biografie zerstört durch sein Tun, zumindest nicht sichtlich aus dem Papier, was uns vorliegt. Aber es ist schon bizarr, das so zu lesen und es ist auch wirklich unangenehm.
Würden Sie es denn anderen Menschen empfehlen, diese Akten einsehen zu wollen? Lohnt es sich?
Ja, also sozusagen, wenn man daran interessiert ist, so einen Raum zu spüren, mit dem man zu tun kriegt dann. Also da saß jemand in meinem Alter und hat über andere Leute, die er zum Teil gar nicht kannte, intime Details weitergeschrieben, hat die aufgewertet, abgewertet, beurteilt, hat Wertung vorgegeben. Da macht man ein wirklich weites Feld psychologisch mit sich selber auf. Und das ist eine geile Lebenserfahrung, weil sie intensiv ist. Aber man muss auch ein bisschen Haare auf der Zähne haben. So.
Vielen Dank für den recht persönlichen Einblick. Ja. Charlie Hübner zu Gast im HR1 Talk. Charlie Hübner ist Schauspieler. Ab Donnerstag ist er Obelix. Wie würde der sich jetzt selbst ankündigen? Wie klingt Obelix im neuen Asterix-Film?
Hallo, unser neuer Film, das Lichtspiel ist wieder da. Und hoffentlich kann ich wieder in der ersten Reihe sitzen und... Oh, Wildschwein essen.
Das stimmt so. Es geht eigentlich, also Wildschwein braten, ja, ist wahrscheinlich das Wichtigste bei den Galliern, oder?
Für ihn vor allem. Wildschweine, dann der Zaubertrank, dann Idefix und Asterix und vielleicht noch ein schönes Mädchen.
Der ist ja so sensibel, so weich.
Ja.
Ne? Aber an welcher Stelle sind Sie das denn ganz persönlich? Also was macht Sie verletzlich?
Oh Gott, das weiß man ja, das kriegt man ja immer erst mit, wenn es soweit ist. Aber das ist natürlich der Inner Circle, das ist die Welt, das Leben mit meiner Frau und ihrem Sohn, das ist und unserem Hündchen, das ist natürlich die Geschwister, wenn die mit ihren Kindern kommen. Meine Schwester hat jetzt nochmal ein viertes Kind gekriegt und man sieht so ein Glück in der Schwester. Da habe ich dann auch keinen Bock auf all die Show, die man selber ja auch so liebt.
Haben Sie nah am Wasser gebaut?
Ich selber bin, das weiß ich gar nicht. Also ich würde nicht sagen nicht nah, aber auf keinen Fall weit weg.
Sind Sie so ein Sicherheitsmensch oder mögen Sie das Risiko?
Ja, letzteres dann doch. Also es gibt Leute, auf die muss man aufpassen. Meine Mutter braucht meine Hilfe, dafür muss ich einfach sorgen, solange sie lebt, dass es ihr gut geht. Und meiner Familie natürlich auch, sowohl meiner Frau als auch meinen Geschwistern. Aber wenn das gegeben ist und das Haus steht sozusagen drumherum, Chaos anzetteln.
Das Haus muss ja aber auch unterhalten werden. Bleiben wir mal bei diesem Bild.
Ja.
Da muss ja auch regelmäßig irgendwie was reinkommen. Wie sicher oder unsicher stehen Sie denn in Ihrem Geschäft?
Das weiß ich nicht. Da müssen Sie die Agentin fragen. Also mir wird im Moment gespiegelt, dass es mir gut geht und ich mir keine Sorgen machen muss. Und es sind viele schöne Aufgaben, liegen bereit und andere wollen auch abgeholt werden. Aber das ist, ich sage das immer zu jungen Schauspielern, mir war von Anfang an klar, dass das Schauspielerleben, das kann 5 Jahrzehnte so laufen wie bei Bruno Ganz. Gott hab ihn selig. Es gibt andere, für die ist mit 30 Schluss, aber vielleicht ist das auch gar nicht schlimm.
Mhm.
So, andere wollen länger, dürfen nicht mehr, weil sie einen Zauber verlieren oder so. Das ist ein Beruf, der lebt wirklich von einer hohen Volatilität.
Aber dann hätte Asterix doch einen Zaubertrank.
Naja, das ist das Gute, vor allem Miraculix. Und deswegen müssen wir auch dringend darauf achten, dass das Geheimnis im Dorfe bleibt und dass wir jemanden finden, der das für uns weiter braut.
Wenn dieser Zaubertrank bei Ihnen mal abhanden kommt, hätten Sie denn einen Plan B? Gibt es einen Wunsch, also außer Handball-Nationalspieler, das ist durch, 100-Meter-Läufer auch, weil ich möchte nicht, dass sie schneller sind als ich.
Aber die Handballer hätten mich dieses Jahr echt brauchen können. Hm. Ja, es gibt immer einen Plan B. Das Unterbewusstsein, glaube ich, hat mehrere bereit. Und wenn es dann soweit ist, das sieht man dann vor sich. Also da habe ich so eine Grundgelassenheit, weil solange die Welt offen und frei ist und wir uns so bewegen dürfen, wie wir selber wollen, das ist ja auch nicht mehr überall die Selbstverständlichkeit und du auch denken darfst, was du willst, mache ich mir gar keine Sorgen. Es wird, glaube ich, dann schwierig, wenn in Meinungsdiktatur und Seinsdiktatur wieder einsetzt.
Mhm. Sie haben den Stasi-Offizier gespielt, das Leben der anderen. Sie haben, darf ich sagen, den lustigen, dicken Bankengel gespielt.
Ja, klar, natürlich.
Dann Honka gerade, der prostituierten Mörder im goldenen Handschuh. Bukow im Polizeiruf 110. Jetzt sind Sie gefragt, weil wir sind am Ende der Sendung und da ist immer was Auswendiges von unserem Gast gefragt. Eine Zeile, die Sie vortragen, rezitieren, eine Weisheit, einen Satz, der Sie beschäftigt, der Ihnen sofort in den Kopf kommt.
Das ist ausgerechnet bei mir, der immer so, Mensch, Pöschel, mit dem, was Sie alles nicht wissen, kann man ja ganze Bibliotheken füllen.
Darf ich raten, das ist Bukow?
Ja, das ist Bukow zu seinem Kollegen Pöschel. Und ich finde diesen Satz einfach legendär.
Steht auf welcher Seite, in welchem Drehbuch?
Das war, Gott, welcher Film war das? Das war, glaube ich, 4. oder 5. Film. Bukow wieder mal sauer auf Pöschel und sagt einfach, Fischerkrieg war das, Mensch, Pöschel, mit dem, was Sie alles nicht wissen, kann man ja ganze Bibliotheken füllen. Ich finde das einen tollen Satz für viele Lebenslagen, weil es schadet nicht, viel zu wissen. Es ist nur die Frage, wie man damit umgeht.
Ich heiße Marco Schreil, den Talk zum Nachhören gibt es natürlich als Podcast bei uns im Netz hr1.de. Charlie Hübner, der Schauspieler, in den letzten 2 Stunden bei uns. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
hr1, genau meins.